Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute in dieser Predigt zum zweiten Teil der Predigten über den Psalm 90 und damit auch dem Abschluss über diesen Psalm. Das ist jetzt, glaube ich, 6 Wochen her, dass wir den ersten Teil hatten. Wir wollen daran anknüpfen, aber das eine oder andere wieder aufnehmen. Zunächst lesen wir den gesamten Psalm 90, alle 17 Verse. Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist. Und wie eine Nachtwache, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden, und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, in der ersten Predigt über den Psalm 90, da haben wir ganz zum Ende eine Frage betrachtet, die ich an Vers 11 angeknüpft habe. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern. Aber dort in diesem Vers 11 heißt es ja, wer erkennt aber die Stärke deines Zornes, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Wer erkennt die Stärke deines Zornes, o Gott? Ich hatte dies recht schnell und ganz gezielt auf ein Gebiet und eine Fragestellung angewendet. Nämlich auf die Frage, wer kann Gott erkennen? Und es dann auch in dieser Predigt noch schnell mit Johannes 17, Vers 3 eine Antwort gegeben und gesagt, Gott erkennen, das heißt ewiges Leben haben. Also ist es so, dass der, der Gott erkennt, auch ewiges Leben hat. Als ich mir das noch einmal angeschaut habe, da hatte ich den Eindruck, dass ich in der letzten Predigt diesen Gedanken etwas schludrig und vielleicht zu schnell hergeleitet habe. Denn das ist ja in sich vielleicht noch gar nicht so logisch gewesen, auch wenn uns vielleicht die Verse bekannt sind. Aber warum denn nun Johannes 17 hier die Antwort auf diese Frage sein soll, bedarf vielleicht noch einmal einer genaueren Analyse. Und ich möchte deshalb diese Frage auch noch einmal aufgreifen und vertiefen. In diesem Vers 11, da fragt uns der Psalmist ja eigentlich nicht danach, wie man gerettet wird, sondern danach, wer den Zorn und damit die Vernichtungskraft Gottes kennt und aushalten kann. Wer kann eigentlich damit umgehen? Wer kennt sie überhaupt? Und ich denke, ich bin viel zu schnell auf die Antwort angesprungen, dass die Frage eigentlich meint, dass nur manche Menschen Gott selbst erkennen. Und deshalb wollen wir einfach noch einmal einen langen Weg gehen und an diesen Vers herangehen. Wer kennt nun den Zorn und die Kraft Gottes? Oder ich will die Frage einmal anders stellen, denn sie ist ja im Grunde eine gezielte Frage. Kennst du die Kraft Gottes? Kennst du den Zorn Gottes? Das kann darauf unsere Antwort sein. Viele Menschen haben Gottes Urteil, seine Gerichte und auch seine Macht zu töten in dem Leben erlebt. Viele Menschen haben erlebt, wie um sie herum andere Menschen offensichtlich von Gott gestraft wurden. Manche aber auch ignorieren diese Tatsachen und bauen sich allerlei menschliche Erklärungen zurecht. Sie erklären es mit menschlichen Leistungen, oder wenn wir einmal an Naturkatastrophen denken, dann heißt es sehr schnell, die Natur ist für dies und für das verantwortlich. Ja, gerade für Naturkatastrophen. So als hätte die Natur sich selbst unter der Kontrolle, würde sich verwalten und ab und zu mal eben eine Naturkatastrophe entstehen lassen. Und das wird sehr schnell erklärt mit physikalischen Gesetzen, die man in der Schule gelernt hat. Und man baut sich eben alles, was eben so passiert, zusammen. Erklärt es sich. In der Bibel, da gibt es auch einige Gottesleugner. Es gibt auch Menschen, die sich Gott wegdenken. Es gibt auch Menschen, die für alles irgendwo eine Erklärung bereit haben. Es gibt Menschen, die Gott erkennen oder wissen, dass da ein Gott ist, aber alles dafür tun, um sich nicht unter seine Gewalt zu stellen. Auch Mose, der Schreiber unseres Psalms, der sah die Menschen um sich herum sterben. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Zahlen, die hier in Psalm 90 genannt werden, in etwa das damalige Durchschnittsalter, also 70 oder 80 Jahre, für die Menschen bedeutet, dann war Mose gemessen an seiner Generation sehr alt geworden. Und allein in seiner Lebzeit hat er schon viele Menschen sterben gesehen. Und er wusste, dass diese Menschen der Zorn Gottes traf. Und er sah viel Elend. Aber er wusste, dass Gott dahinter steckt. Und in der Bibel gibt es eben auch eine ganz besondere Stelle, an der Gottes Leugner oder die Ignorierer von Gottes Zorn und Gottes Volk so heftig aufeinanderprallen, dass Gottes Macht ganz offen zur Schau gestellt wird. Und das sehen wir an dieser einmaligen Passage in den 10 Plagen, die uns beschrieben werden. Eine davon haben wir ja heute in der Schriftlesung im 2. Buch Mose Kapitel 12 gelesen, die 10. Plage. Über diese Plagen gab es letztens, oder im Moment noch, glaube ich, im ZDF eine Fernsehserie. In dieser Serie werden auch alle diese Plagen mit irgendwelchen Erklärungen, die man sich zusammenbaut, erklärt. Und laut dieser Fernsehserie und laut diesen Erklärungen gibt es überhaupt nichts Unnatürliches, Übernatürliches an diesen Plagen. Die letzte Serie, die ich gesehen habe, in der ging es darum, wie schnell und wie gezielt oder in einer engen Population sich Heuschrecken vermehren können. Und dass nichts sich schneller vermehren kann als Heuschrecken. Und diese Heuschrecken in der Serie, hat man vergessen zu erklären, waren sogar so intelligent, sich so gezielt vorzubereiten, genau zu dem Zeitpunkt, wo Mose sie brauchte, auch in einer Größe vorhanden zu sein, wie sie vorher und nachher nicht mehr vorhanden waren. Aber es war eben alles erklärt für den Moment. Also man hatte eine Erklärung bereit und sagte, rein theoretisch würde es gehen und dann muss es ja auch in diesem Ausnahmefall so gegangen sein. Aber das nur am Rande. Ich möchte im Grunde auf einen Satz eingehen, den Thilo am Ende dieser Serie sagte. Also er sagte, und wo ist die 10. Plage? Die lässt man sehr gerne in der Betrachtung der Plagen weg. Es ist ganz interessant, dass in dieser Retrospektive, in dieser Serie, Alle Plagen genannt wurden und nach 9 war Stopp. Kein Erklärungsbedarf für die 10. Plage. Die war scheinbar so uninteressant, dass man darauf nicht eingehen musste oder wollte. Wie auch immer. Nun, wir haben es heute in 2. Mose 12 gelesen. Es gab eine 10. Plage und das war im Grunde die wichtigste Plage. Das war die Plage, in der wir sehen, dass Gottes Zorn grausam gegen Ägypten zuschlägt und alle Erstgeburt vernichtet wird. Alle Erstgeburt in Ägypten wird von Gott vernichtet. Hier prallen doch die Menschen, die sich gegen Gott wehren, die Ägypter, im Sinnbild des Pharaos, mit einer Härte auf das Volk Israel, wie man sich es kaum vorstellen kann. Aber Gott, der souveräne Gott, regelt in diesem Moment alles. Er wirkt hinein in das Geschichtsgeschehen. Er verhängt ein Urteil über Ägypten, weil es sich halsstarrig dagegen wehrt, dass Gottes Volk aus Ägypten ausziehen kann. Diese Passage ist wirklich so einmalig und so besonders, denn allein am Beginn der 10 Gebote ist der Auszug Ägyptens wahrhaft der Grund, den Gott definiert, dass er der Gott seines Volkes ist, wo er seine Macht zeigt und erweist, sodass sie immer wieder darauf zurückblicken können und sich immer auch daran festhalten können, dass er mit seiner Macht gewirkt hat. Und zwar mit seinem Zorn. Mit seinem Zorn gegen das Volk Ägypten. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Teil in dieser Erzählung. Neben der Plage, da ist in 2. Mose 12 auch noch die Rede davon, dass Gott an bestimmten Menschen vorübergeht. Und weil er vorübergeht, nennt man dieses Fest auch Passa, was nichts anderes als vorübergehen heißt. Weil eben Gott an bestimmten erstgeborenen Menschen vorbeigeht. Es waren genau diejenigen Familien, die das Opferblut des Lammes an ihre Torpfosten geschmiert hatten. Nur diese Familien, nur in diesen Familien wurden die Erstgeborenen verschont. Nur wo das Opferblut des Lammes zu sehen war, da ging der Racheengel am Haus vorbei. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass dieses Passa, wie es uns beschrieben ist, ein Vorbild ist für das, was auf Golgatha geschieht. Im Grunde ist all dies nur auf Golgatha hin vollständig zu verstehen. Dort auf Golgatha, da wissen wir ganz nach dem Vorbild, dass der Zorn Gottes sich gegen das halsstarrige Volk wendet, eben all dieser Zorn und die Sünde sich auf Jesus vereint hat, auf ihm niedergelassen hat, wenn wir so wollen. Er trug sie alle. Und so ist auch dieses Bild, dass der Zorn Gottes sich gegen die Menschen wendet, im Grunde so zu verstehen, dass sich der Zorn Gottes gegen seinen eigenen Sohn, gegen das wahre Opfer, das wahre Lamm, den wahren Träger der Schuld wendet. Das Blut, das dort an den Türpfosten verstrichen wurde, ist doch nichts anderes als das Bild dafür, dass das Blut Christi auf Golgatha vergeben wurde. Und alle die, an dessen Türpfosten dieses Blut klebt, an denen geht der Zorn Gottes vorbei. Wenn wir also fragen, wer konnte denn den Zorn Gottes wirklich ertragen, dann sehen wir doch vor uns, dass es Jesus war, der tatsächlich den Zorn Gottes in seiner vollen Wucht aushalten musste. Dass all das, was vorher uns noch so grausam erschien, immer noch darunter steht, immer noch weniger war als das, was Jesus an Golgatha aushalten musste. Ich glaube, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten, wenn wir in diesen Tagen gelebt hätten oder wer es vielleicht irgendwo erlebt hat, wenn einmal wirklich viele Menschen sterben, dann geht uns das sehr ans Gemüt. Der Mensch ist nicht dazu gebaut, dass er all dies locker nimmt und gut damit umgehen kann. Sicher leben wir in einer Zeit, wo wir bildlich das vielleicht noch im Fernsehen sehen und nicht mehr in unserer direkten Nähe. Aber es ist tatsächlich so, dass heute auch noch Menschen erleben, wie in ihrer Nähe andere aus irgendeinem Grund vom Zorn Gottes geschlagen werden. Aber all dies, und darauf kommt es mir an, ist immer noch weit unter dem, was dort auf Golgatha geschah. Weit unter dem, wie der Zorn Gottes sich gegen Christus wendet. Zorniger, wenn wir das einmal absolut sehen wollen, wurde Gott nicht mehr oder vorher auch nicht. Also wenn wir ein Bild hätten, wenn wir es einmal erlebt hätten, wie grausam das ist, wenn viele, viele Menschen vernichtet werden, dann ist auch dieses Bild, was wir sehen würden, immer noch unter dem, wie grausam es war, dass Jesus am Kreuz diesen Zorn aushalten musste. Ich hoffe, dass nun vielleicht der Gedankenzug, warum ich schnell bei diesem Vers an Christus dachte, etwas leichter nachvollziehbar ist. Und dass die Antwort darauf, dass im Grunde der rettende Tod von Christus, dass er als das Lamm und das Heil für uns dasteht, da hängt, dass dieser Gedanke sehr nah verbunden ist mit der Frage nach dem Zorn Gottes. Ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen, den wir bereits in der letzten Predigt festgehalten hatten. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir gesagt hatten, dass das Ziel eines Christen in seinem Leben kein Ort ist, der in Längengrad und Breitengrad angegeben ist oder irgendwo räumlich sich vorgestellt werden muss. Nein, das Ziel eines Christen ist kein Ort, sondern eine Person, das ist Gott selbst. Wäre das Ziel ein geografischer Ort, dann kommen wir sehr leicht danach, dass unser Leben irgendwo im sichtbaren Bereich ist. Und dass aber auch das Reich Gottes irgendwo im sichtbaren Bereich ist. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dass wir sagten, das Reich Gottes ist eben nicht im sichtbaren Bereich zu finden. Und Jesus selbst hat es auch ganz deutlich gemacht, dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist. Also halten wir noch einmal fest, unser Ziel ist doch tatsächlich eine Person. Das Ziel eines Christen ist Gott. Aber ich möchte noch einen Satz hinzu ergänzen. Auch der Weg ist eine Person. Das Ziel ist nicht etwas Neues, das wir etwa in seiner Art gar nicht kennen oder dass wir irgendwo ungewohnterweise bei einem Ziel sind, das eine Person ist. Auch der Weg ist eine Person. Der Weg ist und bleibt Christus. Wir können das leicht in Johannes 14, Vers 6 nachlesen. Im ganz bekannten Vers und den anknüpfenden. Der Weg zu diesem Ziel ist und bleibt Jesus, also das Opferlamm, das für uns gestorben ist, das von Gott auferweckt wurde, das in den Himmel aufgefahren ist, das Wohnungen bei Gott vorbereitet hat für uns, damit wir noch deutlicher in unserem Weg und in unserem Ziel wissen, dass es Jesus ist, der unser Weg, unser allumfassender Weg ist. Das Ziel aufgestellt ist, festgemacht ist, aber eben nicht in Gesetzen, in Ordnungen, in Geografien, in einem Terrain nicht messbar, sondern eben in einer Person. Und deshalb wird ja auch Gott hier im Psalm 90 in Vers 1 als der Gott unserer Zuflucht oder an anderer Stelle noch besser skizziert als Gott unser Zufluchtsort beschrieben. Und lasst uns vielleicht mit diesen beiden Vorgedanken jetzt in diesen Vers 12 gehen, den Abschnitt, den wir heute zugrunde legen wollen. Das ist ja nun ein recht bekannter Vers. In dem heißt es, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es gibt noch eine kleine Übersetzungsvariante, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber zunächst einmal nehmen wir diese Übersetzung und diese Bedeutung. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, dass der betagte Mose Gott bittet, etwas zu lernen, dann verstehen wir zunächst und zuerst einmal die Haltung Moses. Er tritt hier Gott gegenüber als der empfangende Beter. Aus diesem Psalm wird ab Vers 12 ein Gebet, das Mose direkt an Gott richtet. Und er sagt nicht zu Gott, schau, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt habe ich mir Weisheit angehäuft, sondern er kommt im Grunde mit leeren Händen und sagt, lehre uns etwas, bring uns etwas bei. Mose versteht sich als ein Jünger, der ausgebildet wird, der von Gott ausgebildet wird. Er bittet ihn, dass er und sein Volk lernt, seine Tage richtig zu zählen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil dieser Vers so bekannt ist, aber ist euch nicht dieser Vers manchmal komisch vorgekommen? Also, wenn man technisch rangeht oder ihn vielleicht nicht schon interpretiert irgendwo sieht, ist dieser Satz ja für uns vom Sinn her vielleicht leicht zu verstehen, aber in seiner eigentlichen Wortbedeutung eventuell sogar komisch. Was ich meine damit ist, wenn Mose sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, ist das doch eigentlich etwas, was jeder schon seit klein auf kann. Also Tage zählen ist doch eher eines der einfacheren Dinge in unserem Leben. Und vielleicht auch ziemlich klar schon im Schöpfungsbericht erklärt. Da ist ein Tag und eine Nacht und schwupps war da ein neuer Tag. Also Tage zählen kann ja nicht ganz wirklich das Schwierigste sein. Also was ich damit meine ist, oder was ich vielleicht vermeiden will, ist, wenn jetzt jemand sagt, ja gemeint ist damit doch das Lebensalter. Ja, auch das wäre ja im Grunde leicht zu zählen, wenn wir es einmal technisch nehmen. Wir müssen wissen, wann jemand geboren ist und das aktuelle Datum und schon ist es einfach, Tage zu zählen. Kein größeres Problem. Selbst wenn wir den Geburtstag oder diese Rechnung nicht aufnehmen, ein Mensch selbst kann einfach von seinem ersten Tag an alle Tage zählen. Auch das ist nicht besonders schwierig. Wenn er dann eben 3650 Tage alt ist, dann kommt die Mama und sagt, du bist 3650 Tage alt. So, und dann kann er selbst weiterzählen. Mit 10 sollte man das hinkriegen. Nicht allzu schwierig. Also rein technisch gesehen, oder wer diesen Vers so einmal auslegen will, ist doch überhaupt keine Frage. Tage zählen ist doch nun wirklich einfach. Aber ist das hier gemeint? Was bittet eigentlich Mose von Gott? Er bittet ja nicht von ihm, dass er eine Technik erlernt, wie man Tage besser zählt, damit man dann eben etwas jünger oder etwas älter aussieht. Nein, also etwas älter, etwas jünger sein älteres Alter angeben kann oder wenn man jung ist, sich etwas älter macht. Nein, er will nicht mit seinem Alter mogeln, sondern er hat was ganz anderes vor Augen. Und ich will hier eine kleine Anleihe aus Vers 14 nehmen. Schauen wir einmal hier rein. In Vers 14 sagt er, sättige uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Ich glaube, dass uns dieser Vers 14 genau die Haltung und die Gedanken Mose auf den Punkt bringt. Sättige uns frühe mit deiner Gnade. Wer früh im Leben Jesus erkennt, der hat nun einmal mehr vom Leben. So einfach dieser Satz ist, so gut ist er. Wer früh im Leben Jesus erkennt, der versteht, was Heil ist, was Leben tatsächlich ist. Das Leben bekommt eine andere Qualität. Es gibt ja immer wieder, wenn man Fragerunden hat, die Fragen von Menschen, die danach fragen, wann man sich denn dann bekehren soll oder wann es denn dann am besten ist. Also die Bibel ist da ganz eindeutig. Wer früher Jesus erkennt, hat mehr vom Leben. Die Antwort ist ganz eindeutig. Manchmal wird etwas komplizierter auf diese Frage eingegangen und dann sehr überzeugend erklärt, warum man sich besser heute bekehren sollte. Ich denke, dass die Bekehrung und der Tag der Bekehrung gar nicht in der Macht des Menschen liegt, sondern dass es darum geht, dass Gott uns sättigt. Je früher, desto besser. Deswegen beten viele Eltern für ihre Kinder, dass sie so früh es geht, Gott erfassen und immer näher zu ihm hingezogen wird. Ich glaube, dass Mose hier in diesem Psalm genau diese Tage meint, die wir richtig zählen sollen. Tage der Gnade Gottes. Vers 15 sagt uns ja lupenrein, dass Mose auch das Unglück Gott zuschreibt. Ihm war völlig klar, dass das Gute, aber auch das Böse von Gott kommt. Sein Leid, seine Verfolgung, all das kommt auch von Gott. Und der empfangende Beter Mose erwartet nun von Gott Tage der Gnade zum Ausgleich. Keine Tage des Verdienstes. Das ist uns sicher schon aufgefallen. Mose klingt sehr, sehr ähnlich wie David, der auch die Gnade Gottes früh erkennen wollte und erkennt und immer weiter aus dieser Gnade lebt. Die Lehrzeit bei Gott, mit Gott, die Jüngerschaft oder das Trainingslager, wenn wir es modern sagen wollen, in dem man lernt, die Gnade zu zählen. Das ist das, was Mose hier meint. Das sind die Tage, die sich zu zählen lohnen. Ich denke, dass Mose hier ganz tief ist in seiner Fragestellung. Jeder Tag, an dem wir verstehen, dass der gerechte Zorn Gottes seinen Sohn traf und nicht uns, das sind zählbare Tage. Das sind Tage im Bewusstsein des Evangeliums. Wie macht man das? Das ist im Grunde auch ganz einfach. Manche denken, man müsste dafür unglaublich schlau sein oder tolle theologische Formulierungen drauf haben. Aber in Wahrheit ist es ganz einfach. Ein wirklich ehrlich aufgesagtes Glaubensbekenntnis. Ein herzliches Gebet im Namen Jesu, zurechtgestammelt mit Worten, die kein anderer versteht. Ein Seufzer in tiefer Not. Alles im Blick auf Jesus. Alles im Blick darauf, dass er unsere Schuld getragen hat. Ein Nein zu der Versuchung, die einen immer wieder überkommt. Ein Nein zu den aufkeimenden Begierden, die man so hat. Eine Stunde Forschung in seinem Wort auf der Suche nach dem, der da am Kreuz hing. In der Nachforschung, wie sich's genau verhalten hat. Ein liebes Wort von dem, der eigentlich im Recht ist, weil er verstanden hat, dass Jesus auch sanft wurde und dass Sanftmut auch unser Wesen werden soll. All dies geschieht aus Liebe zu Gott und aus der Erkenntnis von Jesus als dem Heiland. Wir wissen alle, dass man Taten auch mechanisch und ohne Liebe ausführen kann. Und vieles in unserem Leben einfach so tun. Und dann nachher noch behaupten, wir haben es ja getan. Aber man kann es auch im Bewusstsein seines Todes, also Jesu Todes und seiner Auferstehung tun. Wenn immer wir dies beherzigen, dann erleben wir zählbare Tage. Dann sind das die zählbaren Tage. Und die Verse 7 bis 10 sind, glaube ich, auch eindeutig. Da ist die Rede von Tagen voller Geschwätz, von Nichtigkeit. Auch das gibt es. Nutzlose, eitle Tage. Tage ohne Evangelium. Nicht zählbar. Tage, an denen wir alles dahinsausen lassen und um uns selbst drehen. In diesem Leben gibt es eben beides. Zählbare Tage, das sind die, wo wir auf Christus hinblicken, wo wir von seinem Evangelium geprägt werden. So einfach uns diese Nachricht erscheint, so einfach und auferbauend ist sie. Es ist seine Gnade, die uns das macht. Es ist das Bewusstsein der Gnade, das uns mit unseren Umständen umgehen lässt. Mit Armut genauso wie mit Reichtum. Zählbar bleibt aber nicht das Geld in unserem Leben, sondern die Tage, an denen man das Evangelium Gottes gelebt hat, verstanden hat, es in unser Leben eingegangen ist. Und deshalb gibt es auch von Mose eine Bitte, die ganz klar darauf zielt, dass Gott dieses Werk in unserem Leben vollbringt. In Vers 16 sagt er, zeige deinen Knechten dein Werk und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Zeige deinen Kindern das Evangelium jeden Tag, damit ihr Leben sinnvoll wird, damit sie die Gnade Gottes verstehen, damit ihre Tage zählbar werden. Da treten Unzulänglichkeiten, Fehler, Kleinigkeiten, Macken, Fehleinschätzungen in den Hintergrund. Und man wird unweigerlich weise. Das ist schon so naheliegend, dass ich das kaum erklären muss. Mose schließt diesen Psalm dann mit einem Gedanken ab, der, wie ich finde, alles noch einmal ganz auf den Punkt bringt. Mose bittet Gott, dass er das Werk unserer Hände ordnet. Wie abhängig muss dieser Mann sein? Wie abhängig muss er in seinem Denken sein? Und wie abhängig muss jeder sein, der seine Tage zählt? Das ist doch der Wahlspruch, der nicht nur für Mose, sondern für alle gilt. Ordne du, Gott, unser Leben. Ordne du unsere Arbeit, unser Schaffen. Dann sind unsere Tage zählbar. Dann wird unser Leben erfolgreich sein. Die Herrlichkeit, die Freundlichkeit Gottes. Ist Mose so stark vor Augen, dass all sein Vertrauen darauf liegt, dass dieser Gott das Werk unserer Hände ordnen kann und soll, damit wir wahrhaft leben, damit das Werk unserer Hände sinnvolles Werk auf diesem Planeten wird. Wie können wir heute da nur darauf antworten? Ordne du, Gott, doch auch mein Leben. Ordne du unser Leben. Ordne du, Gott, unsere Arbeit, unser Schaffen, damit meine Tage und unsere Tage zählbar werden. Ordne du unsere Gemeinde. Ordne unseren Gottesdienst. Ordne all die Dienste, die wir hier verbringen. Ordne an, wie viele Menschen in diese Gemeinde kommen sollen. Ordne an, wie viel wir lassen und wie wenig wir tun sollen. Herr, wenn du alles ordnest, dann ist alles wohlgeordnet. Wenn du im Tor sitzt, dann haben die Feinde keine Chance. Wenn du unseren Schlaf segnest, dann sind wir stark. Herr, ordne du für uns das Werk unserer Hände. Amen.